Warum haben The Chosen und Jonathan Rumi, der Mann, der Jesus für Millionen Menschen darstellt, so viele Verbindungen zu den Freimaurern, Jesuiten und Tempelrittern? Zufall oder sorgfältig inszenierte Täuschung? Denn je tiefer wir graben, desto mehr Beweise häufen sich. Wenn diese Geheimgesellschaften beteiligt sind, lautet die eigentliche Frage, warum? Warum diese Serie? Warum dieser Schauspieler? Und noch wichtiger, was ist ihr Endziel? Ich habe Interviews, Artikel, historische Aufzeichnungen, versteckte Symbole und sogar alte Dokumente von Geheimgesellschaften durchforstet. Was ich gefunden habe, wird euer Verständnis des protestantischen Christentums im Kern verändern. Denn was wäre, wenn Jonathan Rumi nicht einfach nur für The Chosen gecastet wurde? Was wäre, wenn er dort platziert wurde? Hi zusammen, ganz kurz vorab. Also in dieser Episode werden wir über eine bestimmte religiöse Institution sprechen. Und ich möchte vorweg klarstellen, dass wir damit in keiner Weise einzelne Personen angreifen, niemanden, der aufrichtig und von ganzem Herzen Teil dieser religiösen Institution ist und nach der Wahrheit sucht. Das ist nicht unsere Absicht, das ist nicht unser Ziel. Wir haben großen Respekt und eine hohe Wertschätzung für jeden, der Teil davon ist. Wir greifen nicht die Menschen an, wir sprechen lediglich über das System, so wie es in der biblischen Prophetie und in der Endzeitprophetie beschrieben wird. Okay, lasst uns eintauchen. Ich war ein riesiger Fan von The Chosen. Ich habe alle 3 Staffeln gesehen, manche Folgen sogar 5-mal. Und ich habe sogar darüber nachgedacht, Fanartikel zu kaufen, um meine Unterstützung zu zeigen. Doch dann veröffentlichte Little Light Studios, der Kanal, auf dem ihr diese Dokumentation gerade seht, ihre frühere Dokumentation über The Chosen. Zu dieser Zeit arbeitete ich noch nicht für sie, daher war ich nicht voreingenommen. Und wisst ihr was? Ich habe sie einfach ignoriert. Leute haben ihre Bedenken mit mir geteilt, aber ich habe sie abgetan, weil ich dachte, es sei eine schöne Darstellung von Jesus. Ich dachte, wie könnte das denn gefährlich sein? Dann begann ich bei Little Light Studios zu arbeiten und natürlich gab es dort diese Dokumentation. Ich dachte, wenn ich behaupte, Jesus zu lieben und die Wahrheit zu lieben, wie könnte ich mich dann weigern, mir beide Seiten anzusehen? Wie könnte ich das Drängen des Heiligen Geistes ignorieren, nur weil ich nicht falsch liegen wollte? Also habe ich es mir angeschaut. Und der Moment, in dem ich sie angeschaut habe, war der Moment, ab dem ich es nie wieder angeschaut habe. Jetzt arbeite ich an einer weiteren Dokumentation über The Chosen, aber dieses Mal schauen wir uns etwas an, das noch tiefer geht. Jonathan Rumi, Geheimgesellschaften und wie das alles mit Prophetie und der baldigen Wiederkunft Christi zusammenhängt. Die Täuschung ist groß, aber Christus ist größer. In unserer vorherigen Dokumentation über The Chosen haben wir euch einen ziemlich überraschenden Clip gezeigt, in dem Jonathan Rumi offen zugibt, ein Tempelritter zu sein. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an.
Ich trage einen Mantel und ein Kreuz mit einer kleinen Krone darauf. Ein Ritterkreuz. Vor 5 Jahren wurde ich vom Orden des souveränen Militärordens des Tempels von Jerusalem feierlich zum Ritter geschlagen. Für einen Moment war ich dort völlig überwältigt. Im Grunde sind das die Tempelritter. Genau, das ist es.
Wenn ihr nicht wisst, wer der Tempelritter ist, dann seht euch den Aufbau der Freimaurerei an. Der Tempelritter ist buchstäblich die oberste Stufe. Er steht auf derselben Stufe mit einem Freimaurer des 33. Grades. Tatsächlich kann man nicht höher aufsteigen, also zumindest nicht höher, als man uns das sagt, als ein Freimaurer des 33. Grades oder ein Tempelritter. Auf seinem Instagram steht ein Post aus dem Jahr 2020. Es war ein episches Eröffnungsevent und im Namen meiner Mittempelbrüder und Schwestern sind wir sehr dankbar, ein Teil davon gewesen zu sein. Der Mann, der das Bild von Jesus in den Köpfen aller prägt, steht buchstäblich auf derselben Stufe wie ein Freimaurer des 33. Grades.
Jetzt werden die Dinge noch beunruhigender. Jonathan Rumi behauptet nicht nur, ein Tempelritter zu sein. Dieser Titel allein stellt ihn auf dieselbe Stufe wie ein Freimaurer des 33. Grades, wie wir in der anderen Dokumentation erwähnten. Aber dabei bleibt es nicht. Seht euch an, wie oft er Totenkopf-Symbole verwendet. Ihr habt es bestimmt gesehen, oder? Zum Beispiel die Ringe, die er trägt, die Kleidung. Er hat alle diese Symbole. Also, was bedeutet das alles? Hört euch diesen Clip an von Jonathan Rumi, in dem er es selbst erklärt.
Es stammt aus einer sehr tief empfundenen katholisch-christlichen Tradition über die Sterblichkeit und die Notwendigkeit, unsere Sterblichkeit zu erkennen und einen tieferen Sinn für Heiligkeit in unserem Leben zu entwickeln, heute, weil morgen nicht garantiert ist. Das ist, kurz gesagt, worum es dabei geht. Memento Mori, erinnere dich, du wirst sterben, wir werden alle sterben. Das ist einfach Teil des Lebens.
Oberflächlich betrachtet scheint das etwas sehr Ehrenhaftes zu sein, so etwas zu tun, oder? Also wir sollten uns daran erinnern, dass wir eines Tages sterben werden. Und wir sollten uns erinnern, jeden Tag unseres Lebens zur Ehre Gottes zu leben, weil irgendein Tag unser letzter sein könnte. Aber in dieser Memento Mori-Tradition ist Jonathan Rumi nicht allein. Es gibt auch andere Katholiken wie Pater Mike Schmitz, Schwester Teresa Alethea Noble, Bischof Robert Barron und andere, die alle dieses Konzept von Memento Mori auch verbreiten. Also lasst uns über Bischof Robert Barron sprechen. Seine Verbindungen zu den Jesuiten reichen tief. In dieser Biografie, die Matthew Levering über ihn geschrieben hat, hebt er Barrons Bewunderung für die Jesuitenpriester Pierre Teilhard de Chardin und Karl Rahner hervor, von denen Barron sagt, dass sie ihn stark beeinflusst haben. Sein Dienstword and Fire ist ebenfalls voller Inhalte, die Ignatius von Loyola und die ignatianische Spiritualität fördern, wobei Ignatius von Loyola der Gründer der Jesuiten ist. Doch Memento Mori ist nicht nur katholisch, die Freimaurer behaupten es auch. Hört euch das von der Oriental Lodge Nummer 33 von ihrer Internetseite an.
Eines der Themen, die die Freimaurer betont, ist Memento Mori, was bedeutet, erinnere dich, dass du sterben wirst.
Ist das nicht dasselbe, was Jonathan Rumi sagte? Lasst uns innehalten und die Punkte hier verknüpfen. Katholiken und Jesuiten lernen Memento Mori, Freimaurer behaupten, Memento Mori gehöre ihnen und Jonathan Rumi, ein katholischer Schauspieler, der zugibt, ein Tempelritter zu sein, verbreitet es auch. Also, warum fördern die Jesuiten, Freimaurer und Tempelritter alle dasselbe Konzept? Lasst uns direkt zu den Schriften von Albert Pike gehen, einem Freimaurer des 33. Grades und souveränem Großkommandeur des schottischen Ritus der südlichen Jurisdiktion. Ich habe hier vor mir dieses Buch Morals and Dogma of Freemasonry. Im Grunde ist das ihre Religion. Hier erklären sie, was sie glauben. Jetzt schreibt Pike in Kapitel 17:
Die Templer oder arme Ritterschaft des Heiligen Hauses des Tempels, der wieder aufgebaut werden sollte, nahmen sich die kriegerischen Maurer Serubabels in der Bibel zum Vorbild. Die arbeiteten, während sie in der einen Hand das Schwert und in der anderen die Kelle hielten. Deshalb waren das Schwert und die Kelle die Insignien der Templer, die sich später unter dem Namen Brüder Masons verbargen. Der Name Freres Masons im Französischen wurde im Englischen zu Freemasons verfälscht.
Pike macht hier also nicht nur eine beiläufige Bemerkung. Er stellt eine direkte Verbindung zwischen den Tempelrittern und den Ursprüngen der Freimaurerei her. Und in Kapitel 30 geht er noch weiter, indem er enthüllt, was geschah, kurz bevor Jacques de Molay, der letzte Großmeister der Templer, hingerichtet wurde.
Die Templer wurden schwer beschuldigt, auf Christus zu spucken und Gott mit ihren Empfängen zu verleugnen, grobe Obszönitäten zu begehen, Gespräche mit weiblichen Dämonen zu führen und ein monströses Götzenbild anzubeten. Das Ende des Dramas ist wohl bekannt und wie Jacques de Molay seine Gefährten in den Flammen umkamen. Doch vor seiner Hinrichtung organisierte und gründete das Oberhaupt des verurteilten Ordens das, was später die okkulte hermetische oder schottische Freimaurerei genannt wurde. Im Dunkel seines Gefängnisses gründete der Großmeister 4 Metropolitologen in Neapel für den Osten, in Edinburgh für den Westen, in Stockholm für den Norden und in Paris für den Süden. Die Initialien seines Namens JBM, die in derselben Reihenfolge in den ersten 3 Graden vorkommen, sind nur einer von vielen inneren und stichhaltigen Beweisen dafür, dass dies der Ursprung der modernen Freimaurerei war.
Ich habe auch eine Freimaurerbibel hier. Wenn man sie öffnet, ist dort eine Darstellung mit dem Plan der Orden der Freimaurerei. Genau hier in der Struktur der Freimaurerei kann man die Tempelritter und ihr Symbol sehen. Jetzt sagt uns die Geschichte, dass Papst Clemens V. die Tempelritter von 1312 offiziell auflöste. Aber die Frage ist, sind sie wirklich verschwunden oder haben sie sich einfach neu formiert und sich in die Freimaurerei verwandelt, so wie Pike, einer der höchsten Freimaurerautoritäten, zugibt?
Der Orden verschwand auf einmal. Seine Besitztümer und sein Vermögen wurden konfisziert und es schien so, dass er aufhörte zu existieren. Nichtsdestotrotz lebte er unter anderem Namen und wurde durch unbekannte Oberhäupter regiert. Er offenbarte sich nur jenen, die sich beim Durchlaufen einer Reihe von Graden als würdig erwiesen hatten, mit dem gefährlichen Geheimnis betraut zu werden.
Also Albert Pike, ein Freimaurer des 33. Grades, gibt zu, dass die Templer schließlich zu den Freimaurern wurden. Aber wer kontrolliert die Freimaurer wirklich? In dem Buch Freemasons Magazine and Masonic Mirror Band 4, das aus dem 19. Jahrhundert ist, einer freimaurerischen Veröffentlichung, heißt es auf Seite 399:
Die Brüder und Gefährten der Freimaurer sind die Scholastiker und geistliche Koadjutoren der Jesuiten. Denn die zeitlichen oder weltlichen Jesuiten sind noch keine Mitglieder des Ordens. So sollen sie nicht den eigenen Willen tun, denn der Orden der Jesuiten verlangt absoluten Gehorsam. Und die weltlichen Jesuiten wissen noch nicht, dass die Freimaurer unter der Leitung des Ordens steht. Die Geheimnisse und die Verschwiegenheit der Freimaurer beziehen sich auf die Geheimnisse der Nostri oder Notris. Das Tal Josaphat stellt sogar durch seinen Anfangsbuchstaben J die Jesuiten dar und symbolisiert die ganze Oberfläche der Erde, wo die Freimaurer nicht wissen sollen, dass die Sklaven der Jesuiten sind. Übrigens wissen sie das tatsächlich nicht. Das Wort Mosaik in Bezug auf Pflasterung wird, wie man uns sagt, kursiv geschrieben, um die List von Mose zu symbolisieren, der wusste, wie er das Volk Israel blenden konnte, um sie zu seinen Anhängern zu machen. Der lodernde Stern ist die Sonne, das Emblem des Ordens, das Symbol der Allmacht. Der Meister der Freimaurer repräsentiert das Oberhaupt der Notres oder Nostri und bezieht sich auf den General. Die 4 Prinzipien, die 4 Gelübde der eingeweihten Jesuiten.
Was diese freimaurerische Veröffentlichung also sagt, ist, dass Freimaurer direkt unter den Jesuiten sind, aber dass nur diejenigen auf den absolut höchsten Stufen der Freimaurer sich dessen bewusst sind. In seiner bekannten Offenbarungsserie zeigt Dr. Walter Veit einige seiner Fotos, wo er einen Schrein besuchte. Achtet auf die ähnliche Symbolik zwischen den Freimaurern und den Templern.
Lasst uns jetzt ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Ich nehme euch mit zu diesem wunderschönen Palast. Was denkt ihr, wo er ist? Er ist in Jerusalem und heißt Notre Dame Vatikan. An diesem Ort hat der Papst seine Vertretung in Jerusalem. Es ist ein Palast für einen König. Davor hängt die Flagge des Vatikans. Und hier ist der Ritterpalast, das lateinische Patriarchat. Das ist der Ort, wo die Tempelritter ursprünglich ihren Sitz hatten. Wenn man hineingeht, ist dort ein interessanter Altar. Wenn man sich den Altar anschaut, sieht man hier bestimmte Darstellungen. Diese hier ist sehr interessant. Lasst mich ein bisschen dichter gehen. Was sieht man? Man sieht einen zweiköpfigen Adler, was auch das Symbol ist, das in der Freimaurerei genutzt wurde. Es ist also auf dem Altar der Ritter. Und was ist da an der Seite? 2 Schwerter wie ein Kompass gehalten. Faszinierend. Also da sind wirklich viele freimaurerische Darstellungen. Die Schwanzfedern und die Federn des Adlers erinnern sehr an das, was man zum Beispiel auf der Rückseite des Dollars und all diesen anderen interessanten Symbolen des Kreises sieht, mit dem Dreieck und der Sonne ringsherum. Und Erbe, der Tempula, Nuance, sind die Jesuiten. Jetzt sind natürlich die Jesuiten diejenigen, die hinter den Kulissen viele Dinge kontrollieren.
Sogar Helena Blavatsky, eine sehr einflussreiche Okkultistin und Satananbeterin, verbindet die Jesuiten mit den Tempelrittern.
Blavatsky sagt also, dass die moderne Version der Templer tatsächlich von den Jesuiten inspiriert und beeinflusst wurde, um das, was die Tempelritter eigentlich glauben, zu christianisieren. Und natürlich gilt das besonders für jene Strömungen, die mit der Freimaurerei verbunden sind.
Das sind nicht nur wir, die diese Verbindungen sehen. Lasst uns noch einmal in Walter Veits Offenbarungsserie schauen, wo er zeigt, wie die Tempelritter, Jesuiten und Freimaurer im Grunde das Gleiche sind.
Christentum und die Geheimgesellschaften. Wir können folgendermaßen zusammenfassen. Die alte babylonische Religion gab dem Kabbalismus Aufschwung durch die Essener und andere. Der Gnostizismus entstand und Gnostizismus wurde von Simon Magus gegründet. Das kommt von keiner anderen Quelle als der Historie de la Magie von Eliphas Levi. Wow, das ist eine hohe freimaurerische Quelle. Also der Gnostizismus wurde von Simon Magus gegründet. Und dann wurde dieser Gnostizismus mit seiner Geheimlehre schließlich mit der Zeit durch viele Zwischenorganisationen auf die Tempelritter übertragen. Und die Tempelritter waren eine Gruppe eines römisch-katholischen Ordens, wenn man so will, die über die Tempelanlage eingesetzt wurden, um sie zu beschützen. Und sie hatten starke Verbindungen zu islamischen Gesellschaften, den Ismailiten, den Karmaten, den Fatimiden, den Drusen und den Assassinen. Nun, die Templer hatten den Rosenkreuzern und Jesuiten ihre geheimen internen Informationen eingeschärft. Die Jesuiten wiederum gründeten und schufen die Freimaurerei. Und die Freimaurerei wurde als protestantischer Arm der römisch-katholischen Kirche geschaffen. Ohne dass sie es wussten, verführt, getäuscht, wenn man so will, wurden sie dazu gebracht, die Arbeit zu tun, die Rom wollte, damit Rom im Hintergrund bleiben konnte, während die Freimaurerei es für sie tat. Und dann waren es nicht sie, es waren sie. Es waren hauptsächlich Protestanten, die es taten und nicht Rom. Sehr klug. In der Tat wirklich sehr klug.
Ihr könnt also sehen, wie das alles zusammenpasst. Wie Jonathan Rumi sagt, er ist ein Tempelritter, aber dann flirtet er wirklich auch mit Sachen der Freimaurer. Und dann sagen die Jesuiten, also diese Sachen, von denen die Freimaurer sagen, dass sie ihnen gehören, gehören eigentlich uns. Aber wenn man sich wirklich die Beweise anschaut, ist es alles dasselbe. Es ist alles miteinander verflochten und verbunden. Die Tempelritter haben auch das exakt gleiche Kreuz in ihrem Emblem wie die Freimaurer. Und sie haben beide eine Krone und ein Schwert. Tatsächlich beziehen die Freimaurer und Jesuiten und Tempelritter alle die Sonne in ihre Embleme ein. Ist das einfach Zufall? Lasst uns dieser Schicht noch eine weitere Ebene hinzufügen. In einem Interview offenbart Jonathan Rumi, dass sein Vater eine Jesuitenschule besuchte.
Mein Vater ist aus dem Mittleren Osten. Meine Familie ist griechisch-orthodox und meine Mutter ist römisch-katholisch aus Irland. Als wir die Stadt New York verließen, zogen wir in den Vorort. Dort gab es nicht viele orthodoxe Kirchen und mein Vater, der als Christ in Ägypten lebte, besuchte eine katholische Schule, die von französischen Jesuiten geführt wurde.
Bedeutet der Besuch einer Jesuitenschule jetzt automatisch, dass man ein überzeugter Jesuit ist und irgendwie Teil einer Geheimgesellschaft? Nein, aber im Fall von Jonathan Rumi jedoch haben wir bereits einige starke Verbindungen zwischen ihm, den Tempelrittern, Freimaurern des 33. Grades und Jesuiten gesehen. Doch je weiter wir nachforschen, desto mehr Beweise häufen sich an. Vor kurzem wurde Jonathan Rumi in einen weiteren katholischen Orden zum Ritter geschlagen, die Kolumbusritter. Auf ihrer offiziellen Webseite heißt es nun, nur wenige Monate bevor er seine starke Botschaft für das Leben auf der National Mall in Washington D.C. verkündete, wurde Rumi Mitglied der Kolumbusritter. Sie besuchten ihn sogar am Set von The Chosen, wo Rumi persönlich bestätigt, dass er Mitglied dieser Ritterschaft ist. Seht euch diesen Clip an.
Ich wollte schon immer ein Kolumbus-Ritter sein. Das sind großartige Kameraden. Ich bete kontinuierlich für sie, für ihre Mission und für die Menschen, denen sie dienen. Meine Aufgabe als Ritter ist es, für sie da zu sein. So habe ich das Gefühl, dass ich den Rittern etwas zurückgeben kann.
Wenn man sich das offizielle Emblem dieses Ordens anschaut, sieht man das faschistische Symbol. Laut Britannica stammt das Wort Faschismus vom lateinischen Fasces, was ein Bündel von Holzstäben bezeichnet, das typischerweise eine herausragende Axtklinge enthielt. Im antiken Rom trugen Liktoren, Begleiter von Magistraten, die Fasces als Symbol der Strafgewalt ihres Magistrats. Folgendermaßen beschreibt Britannica Faschismus.
Um ein Land zu vereinen, verbreiteten faschistische Bewegungen einen extremen Nationalismus, der oft mit Militarismus und rassischer Reinheit einherging. Der Wohlstand einer Nation hing von einem geeinten Staatswesen ab, welches das Wohl der Gruppe über das des Einzelnen stellte. Ein starkes, waches Militär wurde als notwendig angesehen, um diese Interessen zu verteidigen.
Denken wir jetzt einmal über die christliche Geschichte nach. Während des frühen Mittelalters handelte die römisch-katholische Kirche im Grunde auf sehr ähnliche Weise. Protestanten, Menschen, die es wagten, ihrem eigenen Gewissen zu folgen und das in Frage stellten, was sie für unbiblische Lehren hielten, wurden verfolgt, wurden gefoltert und zu Millionen getötet. Das Ziel dieser Verfolgung war es, alle wieder unter die Einheit Roms zu bringen. Absolute Kontrolle mit dem Papst an der Spitze. Kein Raum für ein eigenes Verständnis der Schrift oder für das eigene Gewissen zwischen einem Selbst und seinem Gott, seinen eigenen Überzeugungen, basierend auf dem, was man glaubt, dass die Wahrheit der Bibel ist. Es wurden sogar militärische Orden wie die Ritter von Malta, die Tempelritter und die Jesuiten eingesetzt, um diese Art von Kontrolle durchzusetzen. Papst Pius IX. Sagte einmal:
Die absurden und irrigen Lehren zur Verteidigung der Gewissensfreiheit sind ein höchst verderblicher Irrtum, eine Pest, die im Staat am meisten zu fürchten ist.
Das klingt nicht wie Religionsfreiheit. Das klingt wie Faschismus.
Für das heutige Rom gilt das faschistische Regime als das, welches seinen Dogmen und Interessen am nächsten steht. Wir haben nicht nur den ehrwürdigen Jesuiten Pater Caglin, der Mussolinis Italien als eine christliche Demokratie lobt, sondern auch Civil Catholica, ein offizielles Sprachrohr der Jesuiten, das sagt, der Faschismus ist das Regime, das dem Konzept der Kirche von Rom am nächsten entspricht.
Lasst mich euch diese Frage stellen. Ist es wirklich Zufall, dass die Kolumbusritter ein faschistisches Symbol benutzen, wenn das eigentlich ein Teil der Kirchengeschichte ist? Und wenn das den Jesuiten zufolge tatsächlich so eng mit dem Glauben der katholischen Kirche verbunden ist und Jonathan Rumi wurde ein Kolumbusritter auf Lebenszeit. Die Verbindungen zwischen den Tempelrittern und den Freimaurern und den Jesuiten sind wirklich tief. Aber was glauben diese Orden eigentlich richtig? Damit wir verstehen, was Jonathan Rumi glaubt und was diese Leute, die mit The Chosen in Verbindung gebracht werden und daran beteiligt sind, glauben. Für Jahrhunderte bis 1798 herrschte die römisch-katholische Kirche über die Nationen. Könige verneigten sich vor dem Papst und die Bibel war hinter Latein verschlossen, was nicht die übliche Sprache war, die jeder lesen konnte. Diese Ära, das dunkle Mittelalter, hinderte Menschen daran, Gottes Wort zu lesen. Doch dann kam die protestantische Reformation. Reformatoren wie Martin Luther, Johannes Calvin und Jan Hus stellten sich gegen Rom und deckten dessen Irrtümer auf. Als Reaktion darauf wurden Millionen von Protestanten durch das Papsttum verfolgt und getötet. Und hier kamen die Jesuiten ins Spiel. Sie wurden gegründet, um den Protestantismus zu zerschlagen. Sie agierten im Verborgenen und arbeiteten daran, die Welt wieder unter die Kontrolle des Papstes zu bringen. Und bei ihrer Vereidigung legten sie einen äußerst beunruhigenden Eid ab, der zeigt, dass sie in Wirklichkeit das absolute Gegenteil des biblischen Christentums waren. Dieser Eid tauchte 1912 in der Kongressbibliothek wieder auf und machte die Öffentlichkeit auf seinen dunklen Charakter aufmerksam. Nun behaupten viele, der Eid sei eine Fälschung, doch es gibt tatsächliche Beweise, die auf das Gegenteil hindeuten. Die Secreta Moneta oder die geheimen Anweisungen der Jesuiten wurden 1596 versteckt aufgefunden, Jahrzehnte vor der angeblichen Fälschung. Bevor ich euch nun einen Auszug aus diesem Eid zeige, möchte ich euch warnen, dass dies ziemlich verstörend ist. Aber hier ist der Eid. Wenn ihr dieses Video anhalten und es selbst lesen möchtet, könnt ihr das gerne tun und ich rate euch wirklich dazu, damit ihr versteht, worum es bei den Jesuiten geht. Wie man also sieht, müssen Jesuiten mit ihrem Leben und Blut schwören, dem Papst im Verborgenen zu dienen, mit dem Ziel, den Protestantismus zu vernichten. Und dann gibt es noch diese ganze Reihe gewalttätiger und blutiger Taten, die sie an denen verüben müssen, die sie für Ketzer halten. Die Tempelritter wurden 1119 von Hugo de Pagnon gegründet und 1129 offiziell von der katholischen Kirche anerkannt. Sie dienten dem Papst, indem sie christliche Pilger beschützten und Krieg gegen die Feinde Roms führten. Nun, obwohl die protestantische Reformation noch nicht begonnen hatte, deckte sich ihre Mission mit der der Jesuiten, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Sie bestand darin, Bedrohungen für die päpstliche Autorität zu beseitigen. Sie waren für ihre brutalen Kreuzzüge bekannt. Sie nahmen nicht nur Muslime ins Visier, sondern auch Gruppen, die von der Kirche als ketzerisch eingestuft wurden. Obwohl dies offiziell im Jahr 1312 verboten wurde und die Geschichte darauf hindeutet, dass sie in den Untergrund gingen, tauchten sie später als Freimaurer oder andere verborgene Templer wieder auf. Und ihr Vermächtnis lebte weiter. Wisst ihr? Beeinflusste sowohl die Jesuiten als auch die Freimaurer zwei Gruppen, die weiterhin gegen den Protestantismus kämpfen würden. Schauen wir uns abschließend die Freimaurer an. In diesem Buch von Albert Pike, Morals and Dogma, wird auf Seite 321 genau gezeigt, wen sie anbeten.
Luzifer der Lichtträger. Ein seltsamer und geheimnisvoller Name, der dem Geist der Finsternis gegeben wurde. Luzifer, der Sohn des Morgens. Er ist es, der das Licht bringt. Er, der das Licht trägt und mit unerträglicher Pracht blendet er schwache, sinnliche und selbstsüchtige Seelen. Zweifle nicht daran.
Wahrscheinlich habt ihr schon mal eine Werbung für Hello gesehen, die katholische Gebets- und Meditations-App, präsentiert von Jonathan Rumi, in der er einlädt, mit ihm zu beten.
Hey, ich weiß, du bist gerade beschäftigt, aber ich würde mich freuen, wenn du kurz ein paar Sekunden hast, um mit mir zu beten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Scheint harmlos, oder? Aber ist es einfach nur eine App, die zum Gebet ermutigt? Schauen wir uns das genauer an, denn jetzt wird es erst richtig interessant. Viele der Gebete in Hello gehen direkt auf Ignatius von Loyola zurück, den Gründer der Jesuiten. Und Rumi ist nicht nur das Gesicht der App. Er führt die Nutzer tatsächlich durch ignatianische Gebete und leitet sie mit seiner eigenen Stimme in die spirituellen Übungen der Jesuiten ein. Hello wirbt offen für kontemplatives Gebet, eine Praxis, die in den Lehren des Ignatius verwurzelt ist. Nun, obwohl behauptet wird, die Menschen Gott näher zu bringen, bewirkt es tatsächlich genau das Gegenteil. Schaut euch an, was Stephanie Griffin sagt. Sie war früher eine christliche Mystikerin und praktizierte diese Art von Gebeten, einschließlich des kontemplativen Gebets, was zur ignatianischen Spiritualität gehört, aber jetzt hat sie sich davon gelöst und warnt andere Christen sogar davor.
Stephanie, gib mir mal eine Definition von Achtsamkeitsmeditation. Was ist das?
Nun, bei der Meditation geht es ganz einfach darum, deinen Geist zu lehren, entsprechend dem, was die App von dir erwartet zu tun und dem, was wir im kontemplativen Gebet gelernt haben. Du lehrst also deinen Geist, schaffst alles aus dem Weg, sodass nichts zwischen dir und Gott steht, damit du die Stimme Gottes hören kannst. Die Absicht ist also wirklich rein. Für diejenigen, die kontemplatives Gebet nicht verstehen, vielleicht ist es das erste Mal, dass sie davon hören. Wir haben ein paar Zitate, eines stammt von Richard Foster, dem Autor von Nachfolge feiern. Er sagt, dass Meditation ein guter Weg sei, um ein beständiges Alpha-Hirnwellenmuster zu erreichen. Wir betrachten also eine Alpha-Hirnwelle. Du und ich befinden uns gerade im Beta-Zustand. Wir denken nach, wir urteilen, wir sagen uns, das hier ist, naja, du weißt schon. Ich denke, warum habe ich das so lange gemacht? Wie konnte ich das nicht sehen? Das ist Urteilsvermögen, oder? Wir können denken und kritisch urteilen. Im Alpha-Zustand ist es aber ein hypnotischer Zustand. Ich bin wachsam, ich weiß, was vor sich geht, aber mein Frontallappen ist ausgeschaltet. MRT-Studien zeigen, dass der Blutfluss im Frontallappen im Alpha-Zustand reduziert ist. Sie sagen und hören, dass es sie zu Gott führt, aber wenn du deinen Geist leerst und dich in Alpha-Wellen versetzt, schaltest du deinen Frontallappen ab, genau an dem Ort, an dem der Heilige Geist zu einem Sprechen, einen überführen und einen Urteilsvermögen geben kann. Es wird also eine andere Stimme sein, die wir hören werden.
Das kontemplative Gebet, eine zentrale Praxis der Jesuiten, ist also eines der Gebete, durch die Jonathan Rumi die Nutzer in Hello persönlich führt. Es ist ein Gebet, das er selbst aktiv praktiziert. Aber Jonathan Rumi ist damit nicht allein. Die App präsentiert auch bekannte Persönlichkeiten wie den Schauspieler Mark Wahlberg und Pater Mike Schmitz, über den wir bereits gesprochen haben, der gemeinsam mit Jonathan Rumi eine Gebetsreihe zur Fastenzeit leitete, basierend auf einem Buch von keinem geringeren als einem Jesuitenpriester Walter Zizek. Diese Initiative wurde öffentlich auf keiner anderen als der Website der Jesuits USA East angekündigt. Eine weitere Schlüsselfigur, die wir in Hello häufig sehen, ist Timothy Gallagher. Er ist ein bekannter Autor und Redner, der sich auf ignatianische Unterscheidung und Gebet spezialisiert hat. Und er hat 8 Bücher über dieses Thema geschrieben. Seine Beteiligung unterstreicht also nur den starken jesuitischen Einfluss von Hello. Und als ob das noch nicht genug wäre, gehören den Beratern des Vorstands der App mindestens 3 Personen an, darunter erneut Mike Schmitz, die entweder enge Verbindungen zu den Jesuiten haben oder die ignatianische Spiritualität aktiv fördern. Da Jonathan Rumi das Gesicht der App ist, wird deutlich, dass Hello nicht nur eine Gebets-App ist, sondern eine Plattform zur Verbreitung jesuitischer Lehren. Wenn ihr euch näher mit Hello und Rumis Verbindungen befassen möchtet, haben wir dazu ein Video auf unserem YouTube-Kanal. Den Link findet ihr in der Beschreibung unten. Und jetzt kommt eine absolute Bombe. Am 5. März 2025 veröffentlichte Tucker Carlson ein langes Interview mit Jonathan Rumi vor dem Starttermin der 5. Staffel von The Chosen. Darin machte Rumi eine absolut schockierende Aussage. Ignatianische Spiritualität ist das eigentliche Fundament der Serie.
Also, 6 Monate später bekomme ich die Möglichkeit, für die beiden Diebe vorzusprechen. Ich bekam nicht die Rolle des reuigen Diebes, also ging ich hin und sprach für Jesus vor, weil ich dachte, weißt du was, es hat mir Spaß gemacht, Jesus vor 6 Monaten zu spielen. Es wäre cool, wenn ich irgendwas bekommen würde. Wenn ich überhaupt etwas bekäme, wäre das cool, weil ich nicht regelmäßig oder konstant Arbeit hatte. Und so wie Dallas die Geschichte erzählt, etwa 10 Sekunden nach Beginn des Vorsprechens sagte er, das ist Jesus, das ist mein Jesus für die Serie. Also haben wir diesen Film gedreht und er wurde gezeigt. Etwa einen Monat später brachte er mich zurück, um ihn anzusehen, bei einem Karfreitagsgottesdienst mit seiner Gemeinde. Ungefähr 7 Gottesdienste. Etwa 15.000 Menschen sahen das Ganze innerhalb von 1,5 Tagen. Und es wurde bemerkenswert gut aufgenommen. Es war so schön und es waren im Grunde genommen die grundlegenden Bausteine des Konzepts von The Chosen, nämlich diese Art von ignatianischer Spiritualität, diese ignatianische Einsicht in die Evangelien. Das bedeutet im Grunde, dass man sich selbst in die Evangelien hineinversetzt, sich selbst eine Rolle von Fragen stellt und so über die Evangelien meditiert, durch diese Form der Spiritualität. Und so war dieser Filmprozess gewissermaßen ein lebendiges Beispiel dafür auf Zelluloid oder digitalem Zelluloid.
Aber das war nicht das erste Mal, dass er das gesagt hat. Ich habe einen Clip aus dem Jahr 2023 gefunden, in dem Rumi sich mit Bischof Robert Barron zusammensetzte. Erinnert ihr euch an ihn? Der katholische Leiter, der stark von jesidischen Theologen wie Karl Rahner und Pierre Teilhard de Chardin beeinflusst ist. In diesem Interview bestätigen beide die Verbindung zwischen The Chosen und der ignatianischen Spiritualität.
Nun, eine Beobachtung über biblische Literatur, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, ist, dass sie sehr lakonisch ist. Sie ist sehr zurückhaltend. Typischerweise wird der biblische Autor in ein paar kurzen Strichen eine Figur skizzieren. Man bekommt nicht hunderte Seiten psychologischer Ausarbeitung, wie man sie bei einem großen zeitgenössischen Romanautor findet. Aber als Ergebnis davon ist die ganze midrashische Tradition entstanden. Zuerst im Judentum, die eine Art narrative und imaginative Ausarbeitung des biblischen Textes ist. Die Bibel sagt zum Beispiel, Abraham geht mit Isaak auf den Berg. Nun, was geht in diesem Moment im Geist und im Herzen Abrahams vor? Die midrashische Tradition liebt es, das auszuarbeiten. Und ich würde sagen, einige Elemente in The Chosen sind ein bisschen so. Die Bibel skizziert ist sehr knapp und das ist die Schönheit der biblischen Erzählung. Und sie ist auf fast moderne Weise zurückhaltend geschrieben. Aber Künstler haben es immer geliebt, daran weiterzuarbeiten. Denken Sie daran, wie Maler es tun. Dramatiker haben es getan. Die midrashische Tradition hat es getan. Sie haben den biblischen Text imaginativ ausgearbeitet. Deshalb würde ich die Chosen und seine Autoren in diese Tradition einordnen. Ich denke nicht, dass es in irgendeiner Weise die Integrität der Bibel verletzt oder ihr entgegenläuft.
Ich denke, als Katholiken können wir einfach auf Ignatius verweisen. Ich meine, das ist die ignatianische Tradition. Stell dir vor, wie es wäre, in dieser Szene mit Jesus und den Jüngern zu sein. Und genau das tun wir. Wir schreiben es auf Papier und dann gehen wir hin und filmen es.
Die Drehbuchautorin und Regisseur Dallas Jenkins arbeiten eng mit drei wichtigen religiösen Beratern zusammen. Das sind der messianische Rabbi Jason Sobel, der evangelikale Professor Dr. Doug Hoffman und der katholische Priester sowie nationale Direktor von Family Theater Productions, Father David Guffey. Unter ihnen sticht Father David Guffey besonders durch seine starken jesuitischen Verbindungen hervor. Auf seiner Facebook-Seite teilt er offen, dass er eine jesuitische Universität für Film- und Fernsehproduktion besucht hat und außerdem Theologie Notre Dame studiert hat. Zwar ist dies keine speziell jesuitische Schule, doch sie fördert stark die ignatianische Spiritualität. Schaut euch zum Beispiel das an. Ich habe hier vor mir eine Kursübersicht, Ignatianische Spiritualität, eine Einführung. Darin wird beschrieben, was Studenten an Notre Dame durchgehen, wenn sie diesen Kurs belegen, um zu lernen, wie man kontemplatives Gebet und andere geistlichen Praktiken ausübt, die der Gründer der Jesuiten, Ignatius von Loyola, gelehrt hat. Und dann gibt es da noch diese andere Sache hier. Das ist eine Universitätsveröffentlichung. Darin steht die ignatianische spirituelle Reise. Sie fördern ignatianische spirituelle Praktiken. Sie bieten Kurse an, sie laden jesuitische Gelehrte ein, sie stellen jesuitische Theologie in ihren Veröffentlichungen vor. Diese drei Berater von The Chosen prägen direkt das Drehbuch der Serie. Wenn sie mit einem bestimmten Element nicht einverstanden sind, können sie auf eine Änderung drängen. Und ihre Stimmen könnten so weit gehört werden, dass das Drehbuch angepasst wird. Und einer von ihnen, Father Guffey, ist selbst tief in jesuitischen Praktiken verwurzelt. Hört euch an, was er über The Chosen und ignatianische Spiritualität sagt.
Es schien aus dem Gespräch heraus, dass es vielleicht etwas schwierig gewesen sein könnte, wenn man die Lücken füllen musste, über die die Schrift nicht sagt. Die Schrift sagt nicht, wie die Szene aussah. Sie sagt nicht, wer sonst noch in der Menge war. Sie sagt nicht, was sie trugen. Also braucht das etwas Vorstellungskraft. Aber wir haben dafür eine Tradition in der katholischen Kirche. Der heilige Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, er ermutigte besonders seine Anhänger, und auch heute noch, ein Stück Schrift zu nehmen, es aufmerksam zu lesen, ein Gefühl für den Ort zu bekommen, ein Gefühl für die Geschichte. Wie sah es aus? Wie klang es? Und es lädt die Person, die betet, dazu ein, sich selbst in die Szene hineinzuversetzen.
Wenn wir noch weiter zurückgehen, zum allerersten Gespräch am runden Tisch, die Dallas Jenkins jemals mit seinen drei religiösen Beratern veranstaltet hat, betonte Father Guffey erneut die Verbindung zwischen The Chosen und der ignatianischen Spiritualität.
Eine der Arten, wie Katholiken mit der Schrift beten, das kommt von Sankt Ignatius von Loyola, ist, die Schrift zu lesen, sie ein paar Mal zu lesen und sich dann mit der Vorstellungskraft darauf einzulassen und wirklich in einen meditativen Zustand zu gehen und zu versuchen, sich selbst in die Szene zu versetzen, sodass man sich die Figuren vorstellen kann. Der ignatianische Stil der Meditation lädt dazu ein, zu hören, sich vorzustellen, was man hören würde, was man schmecken würde, was man riechen würde, was man berühren würde. Und das wirkt fast wie eine solche Art von Meditation über die Schrift und darüber, wie die Welt aussah, in der diese Menschen lebten. Wenn man diese Art der Meditation praktiziert, muss man es mit einer gewissen Demut tun, weil man tatsächlich keine Vision hat. Denn es findet eine Interpretation statt und wir bringen natürlich eine Denkweise und Bezüge des 21. Jahrhunderts mit hinein. Und ich denke, die Serie hat etwas Ähnliches getan. Sie ist auf Englisch, das heute leicht zugänglich ist, mit Sprachmustern, die wahrscheinlich näher an der heutigen Zeit sind, aber es ist eine Vorstellung davon, wer diese Menschen gewesen sein könnten und wie ihre Welt ausgesehen haben könnte. Die andere Sache, die ich faszinierend fand, ist, dass Maria Magdalena eine so interessante Figur ist. Vor dem 16. Jahrhundert wurde Maria Magdalena in der Kunst europäischer Kathedralen stark dargestellt. Das änderte sich etwas mit der Reformation aus vielen verschiedenen Gründen. Aber sie war etwa 600 Jahre lang eine wirklich kraftvolle Figur in der Vorstellung der Katholiken für etwa 600 Jahre. Es gab viele Darstellungen von ihr. Und ich dachte an ein Fenster in der Kathedrale von Schraté. Ein Maria Magdalena-Fenster, das im Grunde die Geschichte von Maria Magdalena darstellte. So wie es auch Episode 1 tut, in dem es gewissermaßen durch das Leben von Maria Magdalena geht. Als ich also das Drehbuch las und mir Episode 1 bewusst wurde, dachte ich sofort an dieses Fenster und dachte, oh, sie machen das, was sie schon im 13. Jahrhundert gemacht haben, als sie die Kathedrale von Chartres bauten.
Die Kathedrale von Chartres, auf die sich Father Guffey bezieht, wurde zu Ehren der Jungfrau Maria gebaut, die in der katholischen Tradition als ein Hauptbeispiel für kontemplatives Gebet gilt. Doch was noch besorgniserregender ist, in dieser Kathedrale befindet sich ein Labyrinth, das speziell dafür entworfen wurde, dass Katholiken darin gehen, während sie kontemplatives Gebet praktizieren. Labyrinthe haben tief okkulte Ursprünge. Sie reichen bis zu alten heidnischen Religionen zurück. Und doch ist es genau diese Kathedrale mit ihrer Hingabe an die katholische Version von Maria, diese Kathedrale, die von ignatianischer Spiritualität durchdrungen ist, die Guffey in den Sinn kommt, wenn er über die erste Folge der ersten Staffel von The Chosen nachdenkt. Und das ist nicht nur seine Interpretation. Auf der Website von America The Jesuit Review wird eine weitere direkte Verbindung zwischen The Chosen und jesuitischem kontemplativen Gebet hergestellt. Auf Jonathan Rumis Website thequintessentialjesus.com erklärt er offen, dass er ein Method Actor ist. Aber was viele nicht wissen, Method Acting hat tiefe Verbindungen zu dunkler Spiritualität und reicht sogar bis zu dämonischer Besessenheit. Nun sagen wir nicht, dass jeder Method Actor besessen ist, aber die Technik selbst basiert darauf, sich zu entleeren oder sich selbst leer zu machen, damit etwas anderes die Kontrolle übernehmen kann. Ist das biblisch? Sollte ein Christ jemals seinen Geist auf diese Weise hingeben? Die Bibel gibt eine klare Warnung in Matthäus 12, Verse 44 bis 45.
Dann sagte er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gekommen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer gekehrt und in Ordnung gebracht. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die noch böser sind als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und der letzte Zustand dieses Menschen ist schlimmer als der erste.
Die eigentliche Frage ist also, wenn du dich leerst, was oder wen lässt du hinein?
Mir wurde gesagt, dass alle Schauspieler im Grunde auf die früheren Medizinmänner und Schamanen in den Dörfern des Vorchristentums zurückgehen, die Masken aufsetzten und Rollen spielten. Wahrscheinlich waren sie ziemlich verrückt, aber sie gingen hinein und suchten Antworten auf Fragen. Heute würde man dich psychotisch nennen, wenn du das tust. Aber das ist alles nur Semantik. Also habe ich afrokaribische Farbe aufgetragen, eine weiß-schwarze Bemalung, und meine Augen schwarz geschminkt, sodass ich aussah wie eine Art afrokaribisches Voodoo-Symbol. Dann nähte ich Teile ägyptischer Artefakte, die tausende Jahre alt waren, in mein Kostüm ein und sammelte Onyx und Turmalin und etwas anderes, das man angeblich bestimmte Schwingungen zuschreibt. Wer weiß, ob das funktionierte oder nicht, aber für mich war das eine Idee, meinen Geist zu stimulieren und meinen Geist dazu zu bringen, zu glauben, dass ich diese Figur aus der anderen Dimension sei. Also ging ich ans Set und sprach mit niemandem, sagte kein Wort, sodass ich diese Aura des Schreckens ausstrahlte, die Angst bei meinen Mitschauspielern erzeugte. Die wiederum brachten mich dazu, zu glauben, dass ich wirklich diese Figur war.
Ich versuche, dem Geist der Figur zu erlauben, durch mich zu leben. Also versuche ich, mich darauf einzulassen und es zuzulassen. Ich bin fast wie ein Gefäß, um den Geist der Figur durch mich hindurch zu kanalisieren.
Der Oscar-prämierte Schauspieler Denzel Washington erklärt in 60 Minuten genau, wie er seine besten Darstellungen hervorbringt.
Im Grunde habe ich Folgendes getan. Ich ging auf die Knie und habe sozusagen mit den Geistern kommuniziert. Und als ich wieder herauskam, hatte ich die Kontrolle.
Kraftvolle Szene.
Eine kraftvolle Szene. Das hätte ich nicht spielen können. Das hätte ich nicht aufschreiben und dann entscheiden können, so zu spielen.
Die Einfrau-Unterhaltungsikone Oprah hat starke Verbindung zum dämonischen Bereich. Das bekannteste Gesicht im Fernsehen sagt:
Du kannst nicht nur deinen Körper und dein physisches Selbst benutzen, so sehe ich Schauspielerei. Ich bitte meinen Körper, ein Träger für die Geister derer zu sein, die vor mir gekommen sind, auf eine Weise, die für die Figur am bedeutungsvollsten ist. Werde einfach das Gefäß für diese Figur.
Wir haben vorhin über das Geheimnis gesprochen und über den Prozess, Desmonds Wesen aufzunehmen und zu versuchen, ihn in mich aufzunehmen. Deshalb bleibe ich die ganze Zeit im Akzent, um mich selbst nicht zu verwirren.
Also ich meine sein Talent. Ich denke, er ist sehr talentiert, passt einfach zu dieser Figur. Und ich war überhaupt nicht enttäuscht. Es gelang ihm, Desmond zu bewohnen oder Desmond bewohnte ihn. Ich bin mir nicht sicher, was von beiden. Ich glaube, es war irgendwie beides.
Es gab einen besonders tiefgehenden Moment, als ich nach Chattanooga, Tennessee ging, dort, wo Desmond schließlich in den Ruhestand ging und starb. Zu seinem alten Grundstück. Ich ging in seinen alten Geräteschuppen, nahm seine Werkzeuge in die Hand und ging um den See herum, um den er früher herumging. Und ich verbrachte den Tag dort, betete gewissermaßen und bat darum, führe mich einfach dadurch. Wenn du kannst, hör mich. Sag mir, was ich tun soll. Sag mir, wie ich mich bewegen soll, wie ich sprechen soll, wie ich mich verhalten soll. Und ich werde tun, was auch immer du sagst. Also es gab eine seltsame, geheimnisvolle Spiritualität rund um die Entstehung dieses Films.
Betrachten wir den Schauspieler Andrew Garfield, der den Jesuitenpriester spielte in dem Film Silence. Und in einem Interview in der Late Night Show mit Stephen Colbert verriet er, dass er ein ganzes Jahr lang bei niemand anderem als einem Jesuitenpriester studierte. Father James Martin. Hört genau zu, was er darüber sagt, was er von ihm gelernt hat.
Hast du studiert, um Jesuit zu werden?
Ich habe mit einem gemeinsamen Freund von uns studiert, Father James Martin, der früher...
Ja, er war der Kaplan der Colbert Nation.
Ja, und jemand, den ich genauso sehr liebe, wie du ihn zu lieben scheinst. Ich habe ein Jahr lang mit ihm studiert und habe die ignatianischen geistlichen Übungen durchlaufen. Weißt du, wir haben nicht nur die Theologie und die Geschichte der Gesellschaft Jesu studiert, sondern es gibt auch diese Prozesse, die geistliche Übungen genannt werden, die Sankt Ignatius geschaffen hat, als er den Orden gründete. Es ist dieser transformierende Prozess, bei dem man diese imaginative Meditation praktiziert. Meditative Gebete mit dem Leben Jesu, bei denen man sich selbst in jede Szene hineinversetzt, ähnlich wie ein Schauspieler. Und tatsächlich habe ich herausgefunden, dass Stanislavski, der die moderne Schauspielkunst erfunden hat, die Methode des modernen Schauspielens, aus der die amerikanische Method Acting Schule hervorging, stark von den geistlichen Übungen des Sankt Ignatius inspiriert wurde. Deshalb fühle ich mich dort irgendwie ganz zu Hause.
Und denkt daran, Jonathan Rumi bezeichnet sich selbst offen als Method Actor. Können wir jetzt mit Sicherheit sagen, dass er besessen ist, während er Jesus in The Chosen darstellt? Nein, das können wir nicht. Aber angesichts der Natur, sowohl des Method Acting, das er praktiziert, als auch des kontemplativen Gebets, das er ausübt, beides fordert dazu auf, sich selbst zu entleeren und etwas anderes hereinzulassen, sollten die Implikationen jeden bibelgläubigen Christen zutiefst beunruhigen. Die Verbindung zwischen Method Acting und ignatianischer Spiritualität ist kein Zufall. Die Jesuiten haben Hollywood und die Filmindustrie seit ihren Anfängen beeinflusst. Schaut euch dieses Dokument an, diesen Aufsatz. Genauer gesagt einen wissenschaftlichen Aufsatz, geschrieben von Henry Schnitzler. Er ist Mitglied der Abteilung für Theaterkunst an der UCLA und dieser Text wurde tatsächlich von John Hopkins veröffentlicht. Darin spricht er über einen Jesuitenpriester namens Anastasius Kircher, der die magische Laterne erfand, das erste Gerät, mit dem Bilder projiziert werden konnten. Kirchers Schüler, ein weiterer Jesuit namens Gaspar Schott, dokumentierte diese Fortschritte, die später den Weg für den Film ebneten, also für das, worauf unsere gesamte Filmindustrie basiert. Ein weiterer Jesuit, Claude-François Millier de Charles, entdeckte, dass das menschliche Auge Lichtfarbe wahrnimmt und nicht Objekte in Bewegung, was ein grundlegendes Prinzip des Filmemachens wurde. Aber warum sollten die Jesuiten, ein religiöser Orden, so viel in visuelles Erzählen investieren? Laut der Enzyklopädie Britannica wurde das Jesuitentheater speziell entworfen, wenig überraschend, um der protestantischen Reformation entgegenzuwirken. Und das sehen wir auch in diesem akademischen Artikel, den Henry Schnitzler für die Johns Hopkins University Press geschrieben hat. Darin schreibt er über das Bildungssystem, das die Jesuiten geschaffen haben und wie sie zu den Schulmeistern Europas wurden. Ihre Bildung sollte als kämpfende Kraft im Kampf gegen den neuen Glauben dienen. Gemeint ist die protestantische Reformation. Die Aufführungen der Jesuiten sollten eher die Sinne und Emotionen ansprechen, als den Intellekt und die Vernunft. Der Zuschauer sollte praktisch hypnotisiert werden durch einen abgestimmten Angriff aller bekannten theatralischen Mittel, bis er sein ganzes Wesen der geistlichen Botschaft des Dramas hingab. Sie verbargen diese geschickt unter einem farbenprächtigen Mantel großartiger Unterhaltung. Es gab kein einziges Theatergenre, das nicht irgendwann oder irgendwo in einem Jesuitentheater zu sehen gewesen wäre, selbst wenn diese Genres nicht einmal besonders religiös waren. Diese Genres wurden in die Jesuitenschulen nur so lange aufgenommen, wie sie dem, hört euch das an, dem unveränderlichen Ziel des Ordens dienen konnten. Die Jesuiten sahen das Theater als eine mächtige Waffe zur Umsetzung gegenreformatorischer Propaganda. So entstand das Jesuitenschultheater. Es war in jeder Hinsicht ein Propagandatheater, das für propagandistische Zwecke genutzt wurde. Diese Ziele waren besonders deutlich in den ersten Jahrzehnten der Existenz des Ordens als neues Terrain gewonnen werden musste, hauptsächlich dadurch, dass große Menschenmengen erreicht und mit der geistlichen Botschaft des römischen Katholizismus beeindruckt wurden. Lasst uns in die Gegenwart springen. Die Unterhaltungsindustrie funktioniert im Grunde sehr ähnlich. Sie spricht Emotionen und Sinne an und nutzt Hollywood als Mittel, um eine Botschaft zu vermitteln und die Gesellschaft zu verändern.
Ich stelle mir das immer gerne so vor. Ich habe Sie dort sitzen. Dann gebe ich Ihnen eine kleine Botschaft, eine kleine Moral, ein bisschen von meiner Sicht auf die Welt, denn genau das macht jeder gute Filmemacher.
Aber sind die Jesuiten noch heute in Hollywood involviert? Absolut. Dieser Ausschnitt aus Jesuits in America, einer Dokumentation, erklärt mehr. Den Link, um euch die Dokumentation zu kaufen, findet ihr in der Beschreibung.
Einige glauben, dass Hollywood-Filme eigentlich eine moderne Version dessen sind, was in früheren Jahrhunderten als Jesuitentheater bekannt war. Dort vermittelte der Orden Ideen durch dramatische Aufführungen. Das Buch Jesuit Hollywood von Sean Wilcock dokumentiert, wie Jesuiten Theater als Teil der Gegenreformation nutzten, um die antipäpstlichen Dramen zu widerlegen, die von Martin Luther inspiriert waren. Wilcock schreibt, dass die Jesuiten das Theater als ein sehr bedeutendes Mittel in ihren Plänen betrachteten, um jesuitische religiöse Propaganda an die Massen zu verbreiten. Weit davon entfernt, nur ein nebensächliches Instrument des Unterrichts zu sein, integrierten die Jesuiten Dramen, Tanz und Oper in ihre Schulen und Missionen auf der ganzen Welt. Im 20. Jahrhundert waren sie sogar dafür verantwortlich, den offiziellen Produktionskodex für Filme in Hollywood zu schaffen. Auch Hays Code genannt, nach dem Kongressabgeordneten William Hays, sollte er ursprünglich verhindern, dass unmoralische Praktiken im Film vermittelt werden. Der Kodex wurde vom katholischen Verleger Martin Quickley entwickelt, zusammen mit einem Jesuitenpriester namens Reverend Daniel Lord. Der Kodex wurde etwa 20 Jahre lang von einem jesuitisch ausgebildeten Katholiken namens Joseph Breen aufrechterhalten, der zur zentralen Figur für die moralischen Grenzen wurde, die der Filmindustrie auferlegt wurden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde gesagt, Breen soll sogar mehr Einfluss auf die Weltmeinung gehabt haben als Hitler, Mussolini oder Stalin, wegen der enormen Macht, die er über den Inhalt von Hollywood-Filmen hatte.
Okay, bringen wir das zurück zu The Chosen. Erinnert ihr euch an das Interview zwischen Bischof Barron und Jonathan Rumi, das wir euch zuvor gezeigt haben? In demselben Gespräch spricht Bischof Barron über den Maler Caravaggio. Caravaggio lebte zur Zeit der protestantischen Reformation und er nutzte seine Gemälde tatsächlich als Mittel, um der Reformation entgegenzuwirken. Er wurde zeitweise von Jesuiten beauftragt, diese Arbeiten zu machen und Menschen wieder zum Katholizismus zurückzuführen. In diesem Interview verwendet Bischof Barron den Maler Caravaggio als ein Beispiel dafür, wie die katholische Film- und Fernsehindustrie heute funktioniert, um für ihren Glauben zu evangelisieren. Und der Kontext all dessen ist natürlich The Chosen.
Lassen Sie uns ein wenig über die Rolle der Kunst im Allgemeinen bei der Evangelisation sprechen. Sie haben darüber gesprochen, wie wichtig das Video oder visuelle Medium ist. Mich interessiert, was Sie, Bischof, in Gesprächen über The Chosen hören. Es muss inzwischen ein Teil der Gespräche sein, von dem Sie viel mehr hören. Aber ganz allgemein, die Rolle der Kunst in der Evangelisation, darüber haben Sie gestern Abend ausführlich gesprochen.
Ja, wie ich schon sagte, das ist wesentlich für die katholische Tradition, dass wir das Visuelle nutzen. Und das Geschenk wie etwas wie dem Kino. Es ist wie ein Bild, wie ein Caravaggio von enormer Kraft. Aber stellen Sie sich vor, Sie setzen Caravaggio in Bewegung, Sie geben Caravaggio Sprache. Sie verbinden Caravaggio mit all den dramatischen Möglichkeiten eines Films. Und deshalb ist es so reichhaltig. Deshalb bleibt ein Film oder eine Fernsehproduktion in unseren Köpfen. Und deshalb ist es ja ein Mittel zur Evangelisation. Wissen Sie, ich spreche seit Jahren über den Anstieg konfessionsloser Menschen als die Loslösung von der Kirche. Besonders bei unseren jungen Menschen. Das alles stimmt und es ist ein Aufruf an uns alle, auf jede mögliche Weise zu evangelisieren. Aber ich bin sensibel dafür, wie der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist richtet Institutionen, Organisationen und Einzelpersonen auf. Und er richtet auch so etwas wie The Chosen auf, denke ich. Als ein Mittel zur Evangelisation. Besonders für junge Menschen. Also achtet auf den Heiligen Geist. Er ist immer im Werk, immer. Überall gibt es Zeichen des Lebens. Und ich denke, The Chosen ist definitiv eins davon.
Habt ihr das gerade gehört? Er sagte, dass im Kino enorme Kraft liegt. Man setzt Caravaggio in Bewegung, gibt ihm Sprache und alle dramatischen Möglichkeiten eines Films. Darum wird ein Film oder eine Fernsehproduktion im Gedächtnis bleiben. Er spricht also davon, Caravaggio zu verwenden, diesen Maler aus der Zeit der Reformation, der von den Jesuiten gebraucht, beauftragt wurde, Kunstwerke zu schaffen, um den protestantischen Glauben zu bekämpfen. Genau diesen Maler verwendet Bischof Barron im Zusammenhang mit der katholischen Film- und Fernsehindustrie. Diese Form von Kunst ist ein Werkzeug der Evangelisation, genau wie The Chosen. Millionen von Protestanten haben The Chosen gesehen. Eine Serie, die christliche Zuschauer weltweit fasziniert hat. Ich meine, ich habe sie auch früher gesehen. Ich war ein großer Fan. Ich liebte die Erzählweise, die Figuren, die Kameraführung. Aber als ich begann, tiefer zu graben, musste ich mich selbst fragen, wenn es so viele direkte Verbindungen zwischen The Chosen und den Jesuiten, den Freimaurern und den Tempelrittern gibt, was ist dann die wirkliche Agenda? Und wir haben noch nicht einmal über die Dinge gesprochen, die wir in der ersten Dokumentation über The Chosen behandelt haben. Es steckt noch viel mehr dahinter. Ich denke, man muss sich wirklich diese Frage stellen. Warum gibt es so viele Verbindungen zwischen einer Serie über Jesus und geheimen Organisationen, die eine lange, sehr gut dokumentierte Geschichte der Unterwanderung und Schwächung des Protestantismus haben, einschließlich des Kampfes gegen unseren Jesus. Vergesst nicht, Jonathan Rumi gab selbst zu, ein Tempelritter zu sein, was auf einer Stufe mit einem Freimaurer des 33. Grades ist. Und denkt daran, dass Freimaurer auf höheren Ebenen zugeben, Satan zu verehren. In Offenbarung 13 beschreibt die Bibel zwei Tiermächte, die sich mit dem Drachen, einem biblischen Symbol für Satan, vereinen, um in den letzten Tagen große Täuschung zu bringen. Und ihr Ziel ist es, das Mahlzeichen des Tieres durchzusetzen, sodass die ganze Welt dem Tier nachfolgt und es anbetet, nicht Gott. Es ist ein falsches, nachgeahmtes System der Anbetung. Diejenigen, die dieses Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen, das übrigens gleichbedeutend mit dem Antichristen ist, werden verfolgt werden, können weder kaufen noch verkaufen und werden sogar getötet. Wenn wir die Bücher Daniel und Offenbarung studieren und die Erfüllung der Prophetie in der Geschichte und heute betrachten, gibt es nur eine Macht, die vollständig zur biblischen Beschreibung des Antichristen oder der Tiermacht passt. Und das ist das Papsttum der römisch-katholischen Kirche. Das ist kein, absolut kein Angriff auf einzelne Katholiken, von denen viele Jesus lieben und ernsthaft nach der Wahrheit suchen. Ich weiß das persönlich, weil ich selbst einmal Teil dieses Systems war. Ich wurde als Baby in die katholische Kirche getauft, besuchte den Unterricht für meine Erstkommunion, ich nahm an Eucharistie-Gottesdiensten teil und besaß sogar einen Rosenkranz. Aber später wurde ich Protestant. Und da entdeckte ich die Wahrheit der Schrift. Sola Scriptura, die Bibel und die Bibel allein. Die Antichristmacht, von der wir sprechen, ist nicht Papst Franziskus als Person, sondern vielmehr das System des Papsttums selbst. Ein System, das seit Jahrhunderten daran arbeitet, Gottes Wahrheit entgegenzuwirken und die Welt unter seine Autorität zu bringen, unter einem Mantel oder einer Verkleidung des Christentums. Warum sollte Satan also eine offensichtlich dunkle Instanz erschaffen, wenn er stattdessen ein gefälschtes Christentum schaffen und damit die ganze Welt täuschen kann? Genau wie wie die Jesuiten, die nach außen hin gut aussehen, indem sie anderen dienen, Krankenhäuser besuchen und all diese Dinge tun, aber alles mit dem Zweck, für den sie geschaffen wurden, die Reformation zu bekämpfen. Eine kurze Randbemerkung. Wenn ihr von Theorien gehört habt, dass der Antichrist nur in der Vergangenheit existierte oder dass er noch nicht erschienen ist, also jetzt nicht hier ist und erst in der Zukunft kommen wird, solltet ihr wissen, dass diese Ideen tatsächlich von Jesuiten geschaffen wurden. Wenig überraschend, um den Druck von der katholischen Kirche während der Zeit der Reformation zu nehmen. Denn viele Reformatoren sagten öffentlich, dass das Papsttum der Antichrist sei. Irgendwie haben wir das heute vergessen, aber das ist die Wahrheit. Wir haben eine Vers-für-Vers-Studie zusammengestellt, zwei Videos, darüber, was der Antichrist ist, was das Malzeichen des Tieres ist. Und wir haben sogar ein Video auf unserem Kanal, das die Ursprünge von 666 erklärt. Der Link ist in der Beschreibung. Also, könnte es sein, dass The Chosen Teil eines größeren Vorhabens ist, das Christentum neu zu formen, euer Verständnis von Jesus neu zu formen, dass Protestanten plötzlich wieder zurück zu Rom zieht?
Wenn sie vielleicht aus einer anderen Konfession sind, können sie dadurch sehen, wie ökumenisch diese Bewegung war, weil sie so viele verschiedene Arten von Christen beeinflusst hat.
Und wir haben noch nicht einmal über die ökumenischen Aktivitäten von Jonathan Rumi gesprochen, die er außerhalb von The Chosen betreibt. Wieder mit dem Ziel, Sola Scriptura-Protestanten zurück zum Katholizismus zu führen. Mit anderen Worten, eine Serie wie The Chosen ist vielleicht nicht offen unmoralisch. Sie ist nicht unmoralisch. Aber wenn sie geistlich irreführend ist, dann ist sie genauso gefährlich für eure ewige Rettung. Wenn ihr tiefer in diese Themen eintauchen möchtet, empfehle ich sehr Vom Schatten zum Licht. Ein Buch, das die Werke der Jesuiten, die Rolle des Papsttums in der biblischen Prophetie und den Kampf zwischen Wahrheit und Täuschung darlegt. Ein Link zu einer kostenlosen Ausgabe findet ihr in der Beschreibung. Falls ihr interessiert seid, definitiv lesenswert. Schaut euch auch die Dokumentation Revelation, the Bride, the Beast and Babylon an. Über Endzeitprophetie auf sehr kraftvolle Weise aufdeckt. Sie ist kostenlos auf YouTube. Link in der Beschreibung. Am Ende des Tages musste ich eine Entscheidung treffen. Ich musste eine Wahl treffen. Schaue ich diese Serie weiter, weil sie sich gut anfühlt, weil sie mich emotional bewegt, weil ich liebe die Art, wie Jesus dargestellt wurde und ich wollte, dass er der echte biblische Jesus ist. Oder suche ich den echten Jesus, so wie er in der Schrift offenbart wird, unverfälscht von menschlicher Interpretation, unberührt von Geheimgesellschaften, die versuchen, meinen Glauben an meinen Erlöser zu zerstören. Ihr habt dieselbe Wahl, aber wie wir schon gesagt haben, ich kann euch versichern, das Buch ist besser.